Die Radio Wissen. Update.
Erstens, wir haben uns auf die Einstellung des Feuers ab 0 Uhr am 15. Februar geeinigt.
Nach fast 17 Stunden Verhandlungsmarathon verkündet Russlands Präsident Wladimir Putin in Minsk in dem Ukraine-Konflikt eine Waffenruhe, die am 15. Februar, also am Sonntag, in Kraft treten soll. Was das Treffen in der weißrussischen Hauptstadt sonst noch gebracht hat, das ist unser Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Fast 17 Stunden haben Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten François Hollande verhandelt. Als sie am Vormittag müde und getrennt voneinander den Verhandlungsraum verließen, stürzten ihnen viele Journalisten entgegen, wie hier die Kollegen von Phoenix.
Wir wissen gerade mal, wer da von den Kameras verfolgt wird. Poroschenko verabschiedet sich. Aber eines ist wohl ziemlich sicher, wir können auf Statements nicht hoffen.
Als erstes trat dann Putin vor die Kameras. Neben der Waffenruhe spricht er auch von einer Vereinbarung auf eine Trennlinie.
Der zweite Punkt, den ich für sehr wichtig halte, ist der Rückzug der schweren Waffen von der heutigen Linie für die ukrainischen Streitkräfte und von der Linie, die vom Minsker Abkommen am 19. September festgelegt wurde, für die Bürgerwehr im Donbass.
Geplant ist ein 50 Kilometer breiter entmilitarisierter Korridor. Außerdem soll die Ukraine in Zukunft die Grenzen zu Russland kontrollieren. Die Verhandlungen haben sich auch deshalb so in die Länge gezogen, weil sich die pro-russischen Rebellen nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel erst auf Druck von Putin bereit erklärt haben, die Vereinbarung zu unterschreiben. Ungeklärt ist die Frage, ob beide Seiten bis zum Beginn der Waffenruhe versuchen werden, weitere Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen. Laut einem ukrainischen Armeesprecher sollen während der Verhandlungen Waffen aus Russland in die Ostukraine transportiert worden sein. Und unklar ist auch, was mit schwer umkämpften Gebieten passiert. Von einem Durchbruch will unser Korrespondent Markus Sambale deshalb noch nicht sprechen.
Nein, ein großer Durchbruch ist das erst, wenn wir in der Realität sehen, dass das Ganze auch wirklich dann umgesetzt wird. Also es gibt noch einige Punkte in der Ostukraine, wo heftig gekämpft wird. Zum Beispiel sind an einer Stelle mehrere tausend ukrainische Soldaten immer noch eingekreist, eingekesselt. Für diese Region gibt es keine richtige Lösung. Alle Beteiligten haben nur gesagt, das muss friedlich geklärt werden. Auch da müssen wir genau hinschauen. Und dann bleibt natürlich langfristig die ganz große Frage, wie geht es mit der Region überhaupt weiter? Welchen politischen Status bekommt sie? Und finden sich die Separatistenführer dort wirklich damit ab, die ja oft erklärt haben, sie wollten komplett unabhängig werden? Das werden sie nach dem, was sie unterschrieben haben, definitiv nicht.
Und auch die Kanzlerin bleibt zurückhaltend und spricht erstmal nur von einem Hoffnungsschimmer.
Ich habe keine Illusion, wir haben keine Illusion, dass noch sehr, sehr viel Arbeit notwendig ist. Aber es gibt eine reale Chance, die Dinge zum Besseren zu wenden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Gleich hinter den Hashtags Hello und Alav war heute Minsk ganz vorne bei den deutschen Twitter-Themen. User M4Nu kommentiert die Vereinbarung mit Sarkasmus. Ich tippe spontan einfach mal, dass Minsk 2 so ungefähr 8 Minuten anhält, plus minus 3 Minuten. Anders Atze23 auf tagesschau.de. Sehr gut, dass den amerikanischen Kriegstreibern gezeigt wird, wie man Krisen auch diplomatisch lösen kann. Wollen wir hoffen, dass die beschlossenen Punkte eingehalten werden und ein guter Kontrollmechanismus installiert wird. Bea Milana twittert zu Merkels Rede in Minsk: Hoffnung ist ein merkwürdiger Begriff in Anbetracht eines Krieges. André Akzent Aigu meint zu den Verhandlungen auf Facebook: 7 Milliarden Menschen auf der Erde und nur eine Handvoll entscheidet über Wohl und Wehe der Welt. Immer wieder beängstigend.
Was sonst noch wichtig war?
Das Treffen in Minsk wirkt sich auch aus auf das zweite wichtige Treffen des heutigen Tages, auf den Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Damit Angela Merkel und François Hollande, die daran auch teilnehmen, wenigstens ein bisschen durchatmen können, wurde der Gipfel um einige Stunden nach hinten verschoben. Eigentlich steht auf der Tagesordnung der Länderchefs der Antiterrorkampf der EU. Der dürfte aber von anderen Themen verdrängt werden. Für EU-Ratspräsident Donald Tusk ist klar, dass die Situation in der Ukraine im Mittelpunkt steht.
Denn sie betrifft nicht nur unsere Solidarität mit den Opfern, sondern langfristig auch die geopolitische Lage in Europa nach 1989.
Und noch ein weiteres Thema dürfte die Staatenlenker in Brüssel beschäftigen: Griechenland. In Sachen Schuldenkrise gab es nämlich gestern Abend in Brüssel beim Treffen der Euro-Finanzminister etwas Wirbel. Zum Erstaunen der Minister hatte ihr griechischer Amtskollege Giannis Varoufakis keine schriftlichen Vorschläge dabei, wie sein Land gedenkt, die Krise zu bewältigen. Stattdessen gab es von ihm einen mündlichen Vortrag, den der belgische Finanzminister Johan van Overweld so beschreibt.
It went from left to right and up and down.
Es ging die ganze Zeit von links nach rechts und von oben nach unten. Es werden sicher noch schwierige Diskussionen auf uns zukommen.
Kurz gesagt, es kam zu keinem Ergebnis. Und so gab es nach 6 Stunden Verhandlungen dann auch keine gemeinsame Erklärung von Varoufakis und dem Eurogruppenchef Jerome Dijsselbloem. Der trat dann allein vor die Presse.
Wir konnten uns nicht einigen und können Ihnen deshalb keine Ergebnisse präsentieren. Sie müssen sich gedulden. Wir sind nicht einmal ins Detail über irgendwelche Vorschläge Griechenlands gegangen, geschweige denn, dass wir über ein Hilfsprogramm verhandelt hätten.
Griechenlands Finanzminister Varoufakis scheint das Treffen dagegen nicht als so desaströs empfunden zu haben. Er sagte im Anschluss:
So today we began the process of being heard.
Heute haben wir einen Anfang gemacht und sind gehört worden. Und hoffentlich haben wir bald einen neuen Vertrag zwischen der EU und Griechenland, der hilft, dass wir aus den Schlagzeilen kommen und dass Sie hier nicht nachts in der Kälte auf mich warten müssen. Niemals wieder. Das ist mein Traum.
And that is my dream.
Die Gespräche mit Athen sollen nun am Montag beim regulären Treffen der Eurogruppe fortgesetzt werden. Die Zeit wird knapp. Das Hilfsprogramm für das hochverschuldete Griechenland läuft Ende des Monats aus. Auszubildende müssen damit rechnen, gekündigt zu werden, wenn sie nur verdächtigt werden, eine Straftat begangen zu haben. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. Allerdings müssen dabei einige Faktoren berücksichtigt werden. Zum Beispiel, dass Azubis meist noch Jugendliche sind, wie weit sie charakterlich entwickelt sind und ob ein gewisser Erziehungseffekt in der Zeit der Lehre möglich ist. Geklagt hat ein 25-Jähriger. Er hatte eine Ausbildung in einer Bank gemacht und stand unter Verdacht, 500 Euro gestohlen zu haben. Deswegen kündigte ihm sein Arbeitgeber. Habt ihr euch von Werbung schon mal richtig in die Irre führen lassen? Verbraucherschützer finden, dass das der Kinderquark Monsterbacke von Ehrmann macht. Sie finden, dass der verwendete Slogan auf der Packung so wichtig wie das tägliche Glas Milch in die Irre führt. Das sehen die Richter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe allerdings anders. Sie sind der Meinung, dass der Verbraucher weiß, dass Früchtequark mehr Zucker enthält als Milch. Deswegen führt der Spruch aus ihrer Sicht nicht in die Irre. In einem Punkt kommen die Richter den Verbraucherschützern aber entgegen. Sie sagen, dass der Slogan nicht alleine auf der Packung stehen darf, sondern ein gesundheitsbezogener Hinweis dazukommen muss. Wie der aussehen könnte, das muss die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Stuttgart, entscheiden. Denkbar wäre aber zum Beispiel ein Hinweis wie: Der übermäßige Verzehr von Produkten mit Zucker ist gesundheitsschädlich. Nach Ansicht der Anwältin Connelly von Gerke, die Verbraucherschützer vertritt, geht das in die richtige Richtung.
Wir haben eine Vielzahl von Kindern, die unter Adipositas und Diabetes leiden. Und im Hinblick auf diesen Stand ist es sehr wichtig, dass gesundheitsbezogene Angaben auch komplett gemacht werden.
Was noch wichtig wird:
Morgen gedenkt die Stadt Dresden zum 70. Mal der alliierten Bombenangriffe vom 13. Februar 1945. Die Stadt ist damals fast komplett zerstört worden. Tausende Menschen wurden getötet.
Und sonst in der Welt?
Jedes Jahr werden mehrere 10.000 Kinder gezwungen, als Soldat zu kämpfen. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF hat jetzt neue Details dazu veröffentlicht. Anlass ist der internationale Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Die Terrormiliz IS zum Beispiel missbraucht zum Teil 8-Jährige als Kämpfer. Sie sollen unter anderem Hinrichtungen ansehen oder selbst durchführen müssen. Außerdem würden sie als Sexsklaven missbraucht oder zu Selbstmordattentaten gezwungen werden. Über die Zahl der betroffenen Kinder gibt es unterschiedliche Schätzungen. Einige gehen von etwa 250.000 Kindersoldaten weltweit aus. UNICEF sagt, dass zurzeit so viele Kinder von bewaffneten Konflikten betroffen sind wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dass es am Rande von Fußballspielen immer wieder Gewalt gibt, ist ein globales Problem. In Brasilien hat der Fußballclub von Recife seinen ganz eigenen Umgang damit gefunden. Beim Derby gegen den Stadtrivalen hat der Club jetzt auf die Mütter von gewaltbereiten Fans gesetzt. Im Vorfeld wurden diese gebeten, als Mama-Security das Spiel mit abzusichern. Die Idee war, wenn die Mütter von gewaltbereiten Fußballfans im Stadion für Ordnung sorgen, halten sich deren Söhne zurück. Die Mütter bekamen vor dem Spiel eine normale Sicherheitsausbildung und wurden während des Spiels auf Bildschirmen im Stadion immer wieder eingeladen. eingeblendet. Resultat: Das Spiel gewann nicht nur der innovative Club von Recife, es war auch seit langem das erste Fußballspiel des Clubs ohne Ausschreitungen. In Thailand gibt es unter Jugendlichen einen starken Anstieg bei den Geschlechtskrankheiten. Das Gesundheitsministerium macht dafür den mangelhaften bzw. den falschen Gebrauch von Kondom verantwortlich. Einerseits würden nur 43% der Teenager beim Geschlechtsverkehr welche benutzen, andererseits würden die, die es tun, häufig die falschen Größen verwenden. Die Behörden sagen, dass viele Teenager zu große Kondome kaufen, weil sie Angst haben, beim Kauf kleinerer Modelle ausgelacht zu werden. Das hätte dazu geführt, dass die Zahl der Geschlechtskrankheiten bei den bis 19-Jährigen in den letzten 10 Jahren auf das Fünffache gestiegen ist. Das Ministerium will jetzt mit 40 Millionen kostenlosen Kondomen für geschützten Verkehr werben.
Wissensnachrichten.
Zombies gibt's nicht nur in Filmen, sondern auch im Tierreich. Forscher aus Frankreich und Kanada haben jetzt Marienkäfer untersucht, bei denen es so etwas Ähnliches gibt. Mein Kollege Michael Bördecker aus unseren Wissensnachrichten weiß mehr dazu. Michael, wie wird der Marienkäfer denn zum Zombie?
Der wird erstmal von einer bestimmten parasitischen Wespe gestochen. Die Wespe legt dann ihre Eier in den Marienkäfer. Im Körper des Marienkäfers schlüpft dann die Larve der Wespe. Die ist dann einfach parasitisch und ernährt sich von dem Käfer. Sie wächst dann immer weiter und bricht so nach ungefähr 3 Wochen aus dem Marienkäfer heraus. Das überlebt der Marienkäfer aber erstaunlicherweise zunächst noch, denn die ganze Geschichte geht noch ein bisschen weiter.
Wird es etwa noch ekliger?
Naja, eher noch perfider, könnte man vielleicht sagen. Das geht nämlich so weiter, dass die Larve sich verpuppt und der Kokon von der Larve, der hängt dann anschließend zwischen den Hinterbeinen des Marienkäfers fest. Und dann passiert die sogenannte Bodyguard-Manipulation, so nennen das die Biologen, die das jetzt erforscht haben. Das heißt, der Marienkäfer wird zum Leibwächter und beschützt ab jetzt den Kokon.
Naja, das ist ja eigentlich erstmal sehr nett vom Marienkäfer, seinen Parasiten auch noch zu beschützen. Macht er das Ganze denn freiwillig?
Nee, also der Parasit zwingt den Marienkäfer dazu, sich wie ein Leibwächter zu verhalten. Und damit wären wir dann auch so im Bereich der Zombie-Filme angelangt. Der Marienkäfer wird sozusagen zum willenlosen Zombie.
Wie kommt es denn dazu, dass sich der Marienkäfer so verändert bei seinem Verhalten?
Ja, da ist ein Virus schuld dran. Das haben die Biologen jetzt rausgefunden. Sie berichten darüber in der Fachzeitschrift Proceedings B und sie schreiben, dieses Virus, das vermehrt sich zunächst wahrscheinlich in der Wespenlarve, die da im Marienkäfer heranwächst. Dann setzt es sich später an den Nervenzellen des Marienkäfers fest und dadurch verändert sich dann das Verhalten des Marienkäfers.
Wirklich gruselig. Kommen wir zu einem etwas weniger gruseligen Thema. Und zwar, Zauberkünstler sind ja sehr geschickt darin, ihr Publikum zu beeinflussen. Verhaltensforscher haben jetzt untersucht, wie ein bestimmter Zaubertrick funktioniert. Und dabei spielt das Unterbewusstsein offenbar eine ziemlich große Rolle. Michael, um was für einen Trick geht es da genau?
Ja, das ist ein Kartentrick, den besonders Straßenmagier oft und gerne machen. Und der funktioniert so, der Zauberkünstler zeigt einem Freiwilligen einen Satz Karten. Ich mache das jetzt mal auch. Ich bin jetzt der Zauberer und habe hier meine Karten. Und jetzt zeige ich sie. Seht ihr, Achtung, da sind sie. Und jetzt musst du, Franziska, dir eine Karte ausdenken, eine aussuchen, die dir gerade in den Sinn kommt.
Also Herz 10?
Ja, genau. Und wenn ich jetzt ein echter Zauberkünstler wäre, dann würde ich jetzt sagen, ha, Herz 10, wusste ich, habe ich hier in meiner Tasche schon oder hinter deinem Ohr würde ich es hervorholen oder so ähnlich. Und dann wärst du wahrscheinlich sehr beeindruckt.
Ja, das wäre ich wahrscheinlich wirklich. Wie funktioniert dieser Trick denn?
Dafür muss man erstmal eine ganze Weile üben, bis der einem so von der Hand geht. Ich kann das auch nicht. Es kommt nämlich darauf an, dass der Magier eine Karte einen Sekundenbruchteil länger zeigt, während er so durch dieses ganze Set durchskippt. Also hier. Und eine bleibt dann ein bisschen länger stehen. Der Freiwillige aus dem Publikum, der bei dem Trick mitmacht, der kriegt das bewusst gar nicht mit. Aber er hat eben diese eine Karte wahrgenommen und wählt danach genau diese Kombination, also zum Beispiel Herz 10. Die Forscher haben das Ganze erst unter natürlichen Bedingungen sozusagen untersucht, also mit Freiwilligen auf der Straße. Da hat es auch fast immer funktioniert, Trefferquote 98%. Und anschließend haben sie es dann im Labor unter kontrollierten Bedingungen probiert. Da wurden die Karten dann auf dem Computerbildschirm gezeigt und nicht von einem Zauberkünstler.
Und da hat es dann genauso gut geklappt wie auf der Straße?
Nee, also hier hat es dann ungefähr nur in 30% der Fälle geklappt, dass die Probanden die gewünschte Karte gewählt haben. Und viele haben auch gemerkt, dass da auf dem Bildschirm die eine Karte ein bisschen länger zu sehen war.
Woran liegt das?
Ja, Zauberkünstler sind ziemlich geschickt darin, die Zuschauer zu beeinflussen. Es kommt zum Beispiel darauf an, wie sie mit ihnen reden oder so leichte Berührungen können auch helfen, die Leute abzulenken. Also Menschen sind insgesamt doch noch überzeugender als Computer.
Heute wurde auch noch der World Press Photo Award verliehen, also der Preis für das beste Pressefoto. Michael, wer hat gewonnen?
Das ist der dänische Fotograf Mats Nissen. Auf seinem Gewinnerfoto sieht man eine intime Szene zwischen zwei Männern im nächtlichen St. Petersburg. Und die Begründung der Jury war, das Foto sei ein deutliches Statement gegen die Verfolgung von Homosexuellen in Russland. Dieses Bild, das ist Teil eines Projekts von Mats Nissen und in dem geht es um das Thema Homophobie in Russland.
Michael Bördecker war das aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Das ist überall in Deutschland trocken und das bleibt auch so am Abend und in der Nacht. Außer im Norden fallen die Temperaturen dazu überall auf 0 Grad und darunter. Morgen startet der Tag meist mit Nebel, dann setzt sich immer häufiger die Sonne durch und die Temperaturen erreichen 4 bis 10 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.